Ich glaube, viele Menschen denken oder sind davon überzeugt, dass es super ist, als Kind in einer Grossfamilie aufzuwachsen, weil man dann gewisse Sachen einfach mit auf den Weg bekommt. Man lernt grosszügig zu sein, man lernt miteinander zu teilen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, aufeinander zu schauen. Jetzt, ich bin in einer Grossfamilie aufgewachsen, ich hatte 4 ältere Geschwister, 3 davon waren Jungs. Ich habe nichts von dem gelernt. Was ich gelernt habe, ist, meine Süßigkeiten wirklich gut zu verstecken. Also alle, die denken, abschlecken, nein, ich konnte sie wirklich gut verstecken. Weil was offen rumgelegen ist, ist klar gewesen, das ist allgemein gut. Und wenn nur das kleinste Zipfel von irgendetwas rausgeschaut hat, du konntest sicher sein, einer von meinen Brüdchen hat es gefunden und gegessen. Und die Schätze, die man dann geschafft hat, genug gut zu versorgen irgendwo, wo man wirklich gut versteckt hat, die ist immer gegessen, wenn es schon abgelaufen war. Weil entweder hast du einfach gefunden, nein, ich tue mir das aufsparen für einen besonderen Moment, oder du hast es halt selber nicht mehr gefunden, wo du es da hast. Und man könnte meinen, wir haben zu wenig gehabt. Und wenn man aber so Fotos anschaut von uns als Kind, dann sieht man, nein, wir haben nicht zu wenig gehabt, wir haben sicher genug gehabt, aber es war immer die Angst da gewesen, oh, ich komme zu kurz. Ich habe nicht genug. Die anderen haben sicher mehr als ich. Der Matthias hat letzte Woche über Versorgung predigt. Und mir ist hier die Geschichte in den Sinn gekommen. Weil ich glaube, das ist etwas, wo viele von uns glauben, wir kommen zu kurz. Ich glaube, wir haben nicht ganz genug. Und ich glaube, viele von uns nach dieser Predigt über Versorgung haben gedacht, doch, ich stimme dem zu. Ich könnte dem unterschreiben, Gott ist mein guter Versorger, er schaut für mich. Und ich war genauso gewesen, als guter Christ, weiss ich, Gott ist der, der versorgt, Gott ist der schaut, dass ich immer genug habe. Und wir sind am Nachmittag heim, haben über die Predigt geredet. Und irgendwo, an einem Punkt, haben wir gemerkt, in unserem Gespräch, warte kurz, wenn wir das wirklich glauben würden, dann würde unser Leben wahrscheinlich anders aussehen. Weil wenn wir wirklich das zutiefst würden glauben, dass Gott ein guter Versorger ist, dann würden wir grosszügiger mit unseren Ressourcen umgehen. Mit dem, was wir haben, finanziell, mit dem, was wir haben, an Zeit. Unser Leben würde anders aussehen. Und ich bin überzeugt, dass das, wie wir handeln, zeigt schlussendlich das, was wir glauben. Leider, weil es ist so ehrlich. Und ich glaube, Gott ist ein grosszügiger Gott. Und wenn wir grosszügig umgehen mit dem, was wir haben, widerspiegelt mir den Charakter von Gott. Und es gibt ein Problem, das uns daran hindert. Die Lebenslüge, wir haben nicht genug. Und ich persönlich merke, wenn ich mich immer wieder selber bei ertappe, zu denken, oh, ich bekomme nicht genug. Ich muss selber dafür sorgen, dass ich genug bekomme. Und ich muss selber schauen, dass ich nicht zu kurz komme. Und logisch ist die Folge, dass ich nicht grosszügig sein kann. Logisch ist die Folge, dass ich schauen muss, dass ich alles zusammenhalte, dass ich selber spare, dass ich selber mich versorge. Und ich glaube, es ist eben die Lebenslüge, die schon von Anfang an in der Bibel, von Anfang an von der Menschheitsgeschichte, uns immer wieder zu Fall bringt. Schon bei Adam und Eva ist es schlussendlich, dass die beiden nicht glauben, dass Gott ihnen genug gegeben hat. Dass das Einzige, was Gott ihnen vorenthalten hat, das ist, was sie noch brauchen, damit sie genug haben. Und es gibt so viele Gleichnisse in der Bibel und so viele Geschichten in der Bibel, die genau das widerspiegeln. Wie Leute zu Fall kommen, weil sie nicht darauf vertrauen, dass das, was Gott für sie hat, genug ist für sie. Und ein Gleichnis, wo ein paar Aspekte von dem aufzeigt, aber jetzt nicht so oft in dem Zusammenhang erzählt wird, wo ich aber gerne möchte bringen, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich werde jetzt nicht über den verlorenen Sohn reden, sondern ich werde über den Bruder von dem verlorenen Sohn und seinen Vater reden. Nachdem der verlorene Sohn seinen Teil vom Erbe verprasst hat, wieder zurückkommt, das grosse Willkommensfest ihn erwartet, er wieder Versöhnung mit seinem Vater hat, folgt das Gespräch zwischen dem Vater und dem anderen Bruder. Weil der andere Bruder kommt von der Arbeit heim und sieht, wie gefeiert wird. Und wir lesen davon in Lukas 15. Und dort steht Lukas 15, Vers 28 bis 30. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Ich finde, in dem, was der Bruder gesagt hat, in dem, was der Sohn gesagt hat, kommt genau die Angst doch so gut zum Ausdruck. Vater, du hast gesagt, du schaust für mich und ich habe nicht genug. Der hat so viel mehr. Der hat sein Erbteil ja schon verprasst. Und was habe ich? Was bleibt für mich da übrig? Und sein Vater begegnet ihm dann aber wieder mit mega viel Liebe und probiert ihn nochmal irgendwie die Augen zu öffnen für das, was da ist. Im folgenden Vers nämlich. Sein Vater redet ihm zu. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Ich glaube, das Problem von dem Sohn war, dass seine Augen geschlossen waren für eigentlich den wahren Reichtum, den er hatte. Er hat die zwei Schätze, und er hatte und der andere Brüder verloren hat, indem er fortgezogen ist, nicht erkannt. Der erste Schatz ist, dass er immer beim Vater war. Er war in dieser Gegenwart vom Vater. Der zweite Schatz, den er nicht erkannt hat, ist, dass alles, was ein Vater war, oder ein Vater ist, auch ihm ist. Versteht ihr? Das Problem ist nicht, dass der Vater ihm nie einen Geist gegeben hätte, um mit seinen Freunden zu feiern. Ich glaube, so wie das da steht, hätte der Sohn sich die nehmen dürfen. Das Problem war nicht, dass er sie nicht bekommen hat, sondern dass er sie nicht in Anspruch genommen hat, den Reichtum, den er hatte. Und ich glaube, wir verlieren oft aus dem Blick, was wir an himmlischem Reichtum haben. Und zwar aus einem einzigen Grund: Wir werden blind für das, weil wir geblendet werden von irdischem Reichtum. Von Geld und Macht und Ansehen in dieser Welt. Vom Lob und von der Anerkennung von Leuten. Wir werden blind für das, was Gott gibt, für sein himmlischen Reichtum, durch den irdischen Reichtum, den wir haben. Und wir sehen das auch in der Bibel. Wenn wir in der Bibel nachlesen über das Geben, können wir erkennen, dass scheinbar die wenig Reichtum haben auf dieser Welt, es denen viel leichter fällt, zu geben, als denen, die viel haben. Das ist klassischerweise zum Beispiel die Geschichte der armen Witwe in Markus Kapitel 12. Und zwar ist Jesus dort am Predigen in der Synagoge und er lehrt oder ja, tut so ein bisschen die Heuchelei von der Schriftgelehrten bemängeln und tut das kritisieren. Und dann macht Jesus etwas, wo wir, glaube ich, alle recht empört wären, wenn einer von unseren Pastoren das machen würde. Und zwar, er lehrt und nachher geht er runter und setzt sich neben den Opferstock und beobachtet, wer wie viel Geld dort reinrührt. Ich glaube, würde Matthias heute das machen? Ich glaube, viele von euch würden dann nachher ein E-Mail schreiben, hey, das geht doch nicht, oder das macht man nicht, oder ja. Jesus ist wirklich mega egal gewesen, was man macht und was man nicht macht. Er ist dort gesessen und hat beobachtet. Und er hat eigentlich mega viel Grund zur Freude gehabt. Weil dort sind viele reiche Leute in dieser Gemeinde gewesen, die vieles gegeben haben. Und er hat gedacht, also, er hat das gesehen und man könnte denken, das ist ja eigentlich cool. Es sind reiche Leute gewesen und die haben auch für ihren Reichtum abgegeben. Ist ja alles gut. Was aber Jesus begeistert und ihn dazu bringt, dass er seine Jünger anruft und sagt, hey, was ich jetzt gerade gesehen habe. Das war eine ältere Witwe, die wenig hatte. Und so reagiert Jesus. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte. Sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Irgendwie scheint es dieser Frau, die kein irdischen Reichtum hat, leichter zu fallen, mehr zu geben, als was sie eigentlich könnte. Und von einer gleichen Art vom Geben lesen wir auch weiterhin in der Bibel, im 2. Korintherbrief. In der Gemeinde in Jerusalem, der geht schlecht. Die haben Probleme. Und der Paulus sagt, hey, komm, die Gemeinden, sonst wo in Europa sind, wir fangen an sammeln für die Gemeinde. Wir legen zusammen, wir tun Geld sammeln und geben das dieser Gemeinde dann weiter. Und das ist die Gemeinde in Korinth. Und man könnte davon ausgehen, dass die Leute in dieser Gemeinde tendenziell eher wohlhabend gewesen sind. Also es war eine Handelsstadt, es waren internationale Händler, die dort waren. Es sind wahrscheinlich nicht die ärmsten Leute, die in diese Gemeinde gehen. Und allgemein als Gemeinde ist ihnen wahrscheinlich finanziell relativ gut gegangen. Der Paulus tut aber relativ lang zu ihnen predigen. Scheinbar ist ihnen nicht ganz so einfach gefallen, von dem Reichtum abzugeben. Er tut relativ lang zu ihnen predigen darüber, über das Geben, über was Guten ist am Geben und wieso sie sich sollten beteiligen an dieser Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem und wieso sie haben da zwar wahrscheinlich damit angefangen, aber irgendwie nicht durchgezogen, wieso sie da dranbleiben sollten. Und ich finde es spannend, weil er bringt genau den Punkt, dass er sagt, hey, ihr habt irdischen Reichtum, aber schaut auf den himmlischen Reichtum, den ihr habt und gebt darum. In 2. Korinther 8, Vers 7 sagt er, ihr seid durch so vieles überaus reich beschenkt. Durch euren Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch schenkt, durch das Verständnis der Botschaft Gottes, euren Einsatz für den Herrn und die Liebe, die wir in euch geweckt haben. Lasst diesen Reichtum nun auch sichtbar werden, indem ihr der Gemeinde in Jerusalem helft. Ich finde das mega spannend, was der Paulus sagt, mit dem, wie ihr grosszügig gebt von euren irdischen Schätzen. Mit dem zeigt ihr auf, was eure himmlischen Schätze sind. Was ihr an Grosszügigkeit gebt, ist es für die Menschen sichtbare Zeichen von dem, was ihr im Verborgenen erhalten habt. Es ist nicht, ihr habt viel Segen erhalten im irdischen Bereich oder im finanziellen Bereich, also könnt ihr finanziell schenken, sondern hey, ihr habt göttliche Segen erhalten im geistlichen Bereich. Und jetzt möchte ich, dass ihr im Materiellen etwas weitergebt von dem. Und da können wir auch wieder sehen, dass es den Armen, denen, die nicht viel haben, scheinbar so viel einfacher fällt, den himmlischen Reichtum zu sehen und von dem, was sie haben, zu geben. Weil der Paulus berichtet von einer Gemeinde in Mazedonien. Und er sagt über die Gemeinde, hey, die haben nicht viel und die geben trotzdem. Die Gemeinde hat die eine nicht genug, um an dieser Sammlung teilzunehmen. Und doch, er schreibt über sie, die Christen dort gerieten wegen ihres Glaubens in viele Schwierigkeiten und haben sie standhaft ertragen. Ja, sie waren voller Freude und haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere gegeben. Ich kann bezeugen, dass sie gaben, was sie nur konnten und sogar noch mehr als das. Und all dies taten sie aus freien Stücken. Sie haben uns eindringlich darum gebeten und es als ein Vorrecht angesehen, sich an der Hilfe für die Christen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, ob der Paulus vielleicht aus rhetorischen Gründen ein bisschen übertreibt, wenn er das sagt. Aber wenn ich das so lese, dann sind einige die Leute in dieser Gemeinde in Mazedonien, sind Paulus, wir wollen mitmachen. Wir haben von dieser Sammlung gehört, wir haben zwar nichts, aber wir wollen mitmachen. Lass uns mitmachen. Hey, die sind voller Enthusiasmus, dass sie dieser Gemeinde in Jerusalem helfen können. Obwohl sie selber nicht gerade gut gestellt sind. Und ich finde, es zeigt auch da wieder, wie scheinbar irdischer Reichtum uns manchmal so davon ablenken kann, was wir eigentlich durch Gott haben, dass es uns so schwer fällt, grosszügig zu geben von dem, was wir haben. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, bitte verstehe mich nicht falsch, ich glaube nicht, dass Reichtum etwas Böses ist. Ich glaube nicht, dass Reichtum einfach nur falsch ist. Und wenn ihr jetzt merkt, ah, ich habe ein bisschen viel Geld auf meinem Bankkonto, jetzt hat sie mich da voll runtergemacht, ich bin ein schlechter Christ oder whatever. Das ist nicht das, was ich sagen will. Was ich sagen will, ist, dass Reichtum einfach die Gefahr birgt, dass wir blind werden für das, was Gott für uns parat hat. Und es geht dann nicht um wie viel Geld das du auf deinem Konto hast, sondern es geht schlussendlich um dein Herz. Es geht schlussendlich um deine Herzenshaltung. Und ich finde das auch so spannend, wenn Jesus über das Geld redet. Und Jesus redet viel über das Geld. Also wenn wir so viel über das Geld würden predigen, wie Jesus über das Geld predigt hätte, dann hätten wir wahrscheinlich fast jeden zweiten Sonntag da eine Predigt über das Thema. Er redet viel über das. Immer wieder, wenn er lehrt, bringt er das Thema rein. Und was er aber erstaunlich wenig bringt, ist, was es mit anderen macht, wenn wir geben. Also erstaunlich wenig redet er darüber, was jetzt das für einen Impact auf die Armen hat, wenn wir den Armen geben. Er tut erstaunlich wenig darüber reden, wieso wir jetzt wegen den anderen geben müssen. Und das, obwohl ich überzeugt bin, gerade in einer Welt, wo man auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, wo man Reichtum anstrebt, gerade in einem Land, wo man sich dreifach absichert für die Zukunft, bevor man vor seinem Überfluss gibt, dass es einen mega Einfluss auf andere hat. Es hat einen mega Impact, wenn wir grosszügig handeln. Ich bin davon überzeugt, dass das Herzen verändert. Und doch scheint das wiederum für Jesus nicht ein riesiges Thema gewesen zu sein. Wenn Jesus über das Geben geredet hat, dann spürt man, dann geht es ihm um unsere Herzen. Es geht ihm nicht über den, der empfängt, es geht ihm um den, der gibt. Um das, was es mit dem anstellt. Und so lesen wir zum Beispiel in Markus 10, und wir nennen die Begegnung, die Jesus hatte mit einem jungen Mann, die Begegnung mit einem reichen Jüngling. Und ich finde das fast ein bisschen schade, weil wenn wir vom reichen Jüngling reden, dann haben wir fast schon ein bisschen so einen Fokus aufs Negative bei ihm. Der reiche Jüngling, wenn wir von ihm lesen, glaube ich, ist das eine recht cooler Typ gewesen. Weil Jesus ist gerade am Gehen, er ist mit seinen Jüngern unterwegs, er ist gerade auf dem Weg wegzugehen. Und der junge Mann stellt sich ihm in den Weg und fällt vor Jesus auf die Knie. Und er fragt Jesus, was sollte ich machen, damit ich das ewige Leben habe? Er fällt vor Jesus auf die Knie, zeigt damit mega seine Ehrfurcht und sein Interesse daran, an dem, was Jesus ihm zu sagen hat. Und Jesus sagt, hey, halte das Gebot, wie sie im Alten Testament stehen, wie sie in der Schrift gelehrt werden. Und der Mann sagt, hey, ich habe mich im Fall an die Gebote gehalten. Ich halte mich seit meiner Jugend an all die Gebote. Und Jesus widerspricht ihm nicht. Also Jesus scheint entweder zu glauben oder sogar zu wissen, dass der junge Mann die Wahrheit spricht. Also dass er tatsächlich ein ehrfürchtiger Mann ist. Dass er tatsächlich das Anliegen hat, sich an die Gebote von Gott zu halten. Und gehorsam zu sein. Und doch weiss Jesus, dass etwas noch fehlt. Dass der junge Mann zum Nachfolger werden und eigentlich grössten Schatz gewinnen. In Vers 21 lesen wir, Jesus sah ihn voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Hey, so schön. Das heisst nicht, Gott hat ihn irgendwie zurechtgewiesen. Jesus schaut ihn voller Liebe an. Versteht ihr, es geht ihm nicht darum, dass er irgendeine Botschaft den anderen übermittelt, die gerade zulassen. Es geht ihm nicht darum, dass er den jungen Mann bloßstellt. Er schaut ihn voller Liebe an, weil in dem Moment redet Gott zu ihm aus purer Liebe für den jungen Mann. Aus keinem anderen Grund. Und zwar, weil er weiss, wahrer Reichtum, der reiche Jüngling bekommt wahrer Reichtum, wenn er Raum für das macht, was Gott bereit hat, indem er das weggibt, was er jetzt hat. Ich glaube, würde Jesus heute an unserem Opferstock sitzen und zuschauen, wer wie viel gibt, gehe ich es ihm nicht darum, dass es den Pastoren genug gut geht, dass die ihren Lohn hat. Er ist nicht darum besorgt, dass es den Armen gut geht oder den sozialen Projekten, die man unterstützt. Irgendwelche Missionare oder so. Ich glaube, das ist in dem Moment zweitrangig. Es geht ihm auch nicht darum, dass die Gemeinde schön ihre Fixkosten decken kann. Es geht ihm um dein Herz. Beim grosszügig für andere etwas zu geben, geht es Gott um dein Herz als allererstes. Es ist ihm wichtig, weil du ihm wichtig bist. Weil er weiss, was Grosszügigkeit mit deinem Herzen macht. Er weiss, was Grosszügigkeit mit deinem Glauben macht. Also wenn wir glauben, dass Gott unser grosser Versorger ist und wir den Blick offen haben für den himmlischen Reichtum, ich glaube, wir würden mit so viel Freude so grosszügig von unserem Reichtum auf Erde geben. Und wenn wir grosszügig von unserem Reichtum auf Erde geben, glaube ich, macht uns das den Blick auf für den himmlischen Reichtum, den wir von Gott bekommen haben. Und wenn wir mehr geben, als was unser Budget eigentlich zulässt, können wir in eine neue Abhängigkeit von Gott. Und ich glaube, in dieser Abhängigkeit von Gott können wir nicht nur Versorgung von Gott erleben, sondern übernatürliche Versorgung von Gott erleben. Und unser Glaube wächst und wird stärker. Und wir können wiederum mit Freude und Grosszügigkeit geben. Versteht ihr, es ist so ein Kreislauf, so eine Spirale, die uns immer näher und tiefer in die Beziehung mit Gott bringt, die uns immer näher zu dem treuen Versorger bringt. Es ist sein Anliegen, dass wir ihn als Versorger erleben. Es ist sein Anliegen, dass wir ihn als guten Vater erleben, wo wir genug haben, wo wir mehr als genug bekommen, wo wir überreich beschenkt sind. Ich bin überzeugt, Gott ist ein verschwenderisch grosszügiger Gott. Und es ist seine Sehnsucht, dass wir das erleben. Und nochmal, es geht nicht um irgendwelche Zahlen, es geht nicht um irgendwelche Kontostände, es geht nicht darum, ob du jeden Monat deinen Zehnten gibst und ob du das vom Brutto- oder Netto-Lohn gibst. Das ist nicht die Frage. Es geht um dein Herz. Es geht um deine Herzenshaltung. Und ich möchte mit Wort abschliessen von Paulus, wo er eben an die Gemeinde in Korinth gerichtet hat. Und zwar aus 2. Korinther 8, Vers 12. Gott kommt es dabei nicht auf die Höhe der Gabe an, sondern auf unsere Bereitwilligkeit. Er freut sich über das, was jeder geben kann und verlangt nichts von uns, was wir nicht haben. Ich tue noch beten. Ja, Vater, ich möchte dir danken, dass wir so überreich beschenkt sind mit deinem himmlischen Segen. Dass wir so überreich beschenkt sind mit überirdischem Reichtum. Und ich möchte dir danken, dass wir im Wissen um das dürfen grosszügig leben. Dass wir im Wissen um das dürfen grosszügig mit unseren Finanzen, mit unserer Zeit, mit dem, was du uns in die Hand gelegt hast, dürfen umgehen. Und ich möchte dir danken, dass wir dürfen wissen, dass es eine Lüge ist, dass es nicht genug ist, dass wir zu kurz kommen, dass wir auf deine Wahrheit vertrauen dürfen. Amen.